Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Natalie Amiri begrüßen, um mit ihr über die Vorgänge im Iran zu sprechen. Während eine Flotte von Kriegsschiffen, und da sehen wir ein paar ziemlich beeindruckende Bilder, rund um den Flugzeugträger Abraham Lincoln offenbar Richtung Iran unterwegs ist und sich die Indizien für einen Angriff der Amerikaner weiter verdichten, kommt fast scheibchenweise auch die ganze schreckliche Wahrheit über die niedergeschlagenen Proteste ans Licht. Während Menschenrechtsorganisationen von über 20.000 Toten ausgehen, spricht das Time Magazine von 30.000, die in nur 2 Tagen ermordet worden sein sollen. Dann sehen wir eine Frau, die auf der Straße niedergeprügelt und niedergeknüppelt wird. Wenn das so wäre, dann wäre es eines der tödlichsten Massaker in der Geschichte von Protesten überhaupt. Und wir wollen Natalie Amiri, die vieles von dem, was wir dort jetzt gesehen haben, in ihrem letzten Buch, der Nahostkomplex, auf fast schon beängstigend präzise Weise vorhergesagt hat, fragen, wie es jetzt weitergeht im Iran und in der Region überhaupt. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber wollen wir mit zwei intimen Kennern des deutschen Sozialstaates, nämlich mit Antje Höning und mit Karl Lauterbach, 2 Fragen nachgehen. Erstens, hat der Kanzler recht, wenn er den Deutschen eine ausbaufähige Arbeitsmoral vorwirft? Zur Erinnerung, der Kanzler sprach von 14 Krankheitstagen pro Arbeitnehmer jedes Jahr. Bei Beamten sollen es sogar 2-mal so viele sein, nämlich 28. Antje Höning sagt, ja klar, hat der Kanzler da einen Punkt. Karl Lauterbach sagt, man wundert sich, wie der Lobbyist und Sportflieger Merz so etwas sagen kann. Und zweitens, immer mehr ältere Menschen haben offenbar Angst, über die Pflege, die Finanzierung der Pflege zu verarmen. Mittlerweile zahlen Pflegebedürftige für einen Heimplatz im Schnitt fast 3.250 Euro aus eigener Tasche. In NRW, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. Und Karl Lauterbach berichtet von traurigen Geschichten von Ehepaaren, die beispielsweise zusammen 3.000 Euro Rente haben, die dann praktisch vollständig für die Pflege des einen weggehen, während der andere dann nach einem langen Arbeitsleben im Zweifel auf Existenzminimum zurückfällt. Und er berichtet sogar von alten Ehepaaren, die nach vielen Jahren über Scheidung nachdenken, weil es dann finanziell einfacher wird. Alles unter dem Druck dieser Pflegekosten. Er schlägt deshalb vor, den Eigenanteil bei ungefähr 2.000 Euro zu deckeln. Antje Höning dagegen sagt, das wäre jedem zu gönnen, ist aber absolut nicht finanzierbar. Was also dann? Herzlich willkommen Ihnen beiden. Ich freue mich sehr, dass das klappt. Ja, schönen guten Abend in die Runde, in der wir heute mal versuchen wollen, ein bisschen tiefer in dieses System einzutauchen. Und es betrifft auch so viele Fragen, existenzielle Fragen gegen Ende des Lebens. Ich würde Sie gerne, Herr Lauterbach, zu Beginn fragen, worüber haben Sie sich diese Woche eigentlich mehr geärgert? Über die Debatte um die Krankheitstage, über die Teilzeit oder über die Höchstarbeitszeit?
Also am meisten habe ich mich ehrlich gesagt geärgert, also über die Krankheitstage, weil das also einen Eindruck vermittelt, als wenn die Arbeitnehmer faul wären. Und als jemand, der quasi aus einer Arbeiterfamilie kommt, die also wirklich immer hart gearbeitet hat. Mein Vater musste morgens also zum Teil 5 Uhr aufstehen, also um zum Dienst zu kommen. Er war Vorarbeiter, hat hart gearbeitet. Und von der Sorte gibt es unfassbar viele Menschen, Frauen, die also sich kümmern um die Familie und nebenher arbeiten, also über Teilzeit. Diese Leute werden hier also quasi in eine Ecke gestellt, als wenn es Drückeberger wären. Das ist aber nicht richtig. Und dass die Krankheitstage zugenommen haben, das war zu erwarten, weil jetzt der Anteil der Menschen, die im Arbeitsprozess sind, viel größer geworden ist. Viele Menschen, die früher gar nicht gearbeitet haben, die eigentlich schon älter sind oder kränker sind, die haben wir jetzt in den Arbeitsmarkt integriert. Aber dass sie dann auch mal ausfallen, das ist...
Also Sie sagen, das hat was mit Demografie zu tun? Wir werden älter und dann sind wir auch öfter krank?
Ja, der Arbeitsmarkt ist gewachsen. Wir haben mehr Menschen jetzt in den Arbeitsmarkt integriert. Auch viele, die früher nicht gearbeitet haben, die wir früher wegen Krankheit nie vermitteln hätten können. Und die fallen natürlich ab und zu aus. Und die Leute, die jetzt arbeiten, sind älter. Der Anteil der älteren Menschen, die noch arbeiten, ist stark gestiegen.
Okay, und warum sagt der Kanzler das dann?
Weil er es einfach schlicht nicht besser weiß. Das ist meine Vermutung hier.
Da möchte ich doch widersprechen. Also die Unternehmen haben ja da ein wirklich massives Problem. Die Handwerksunternehmen, die Industrieunternehmen. Wir haben ja in Deutschland gleich eine Kombination von vielen Problemen. Wir haben mit die höchste Teilzeitquote auf 40% angestiegen. Wir haben mit den höchsten Krankenstand in Europa. Und wir haben eine sehr hohe Belastung an Sozialabgaben. Und da sagen die Unternehmen, und das sagen sie eben auch dem Kanzler, das können wir nicht mehr tragen. Mhm. Alleine für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall haben die vorletzten Jahr 82 Milliarden Euro ausgegeben. Das belastet die Unternehmen, das belastet gerade kleine Handwerker.
82 Milliarden?
Nur für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
Also für jemanden, der dann in dem Moment dem Unternehmen nicht zur Verfügung steht.
Genau, das ist ja auch das gute Recht, das will der Kanzler auch gar nicht in Frage stellen. Aber was wir sehen müssen, dass diese Kombination der Faktoren die Betriebe belastet. Und man muss schauen, was machen andere Länder da anders? Da haben wir das ja nicht. Und es ist ja nun nicht so, dass bei uns in Deutschland die 80-Jährigen arbeiten und deshalb die Krankentage so hoch sind.
Aber wie geht denn Ihre Erklärung, Frau Höning, wie geht denn Ihre Erklärung dafür, dass das so ist? Weil das ist schon eine beeindruckende Zahl. Und je nachdem, welche Studie man liest.
Also genau. Was ist für Sie der, woher, wie denken Sie sich denn jetzt, also, dass der Anstieg in den letzten, ist ja seit 22 ein Stückchen gestiegen. Wie denken Sie sich denn, bevor ich es nachher erkläre, wie das passiert ist seitdem?
Danke, ich kann es Ihnen auch erklären. Es ist nämlich so, dass wir die elektronische Krankschreibung eingeführt haben, 2022. Und dieses andere Erfassungsverfahren hat dazu geführt, dass mehr Krankheitstage erfasst sind. Es ist also zum Teil ein statistischer Effekt. Ja. Aber womöglich kommen eben auch andere Dinge hinzu. Andere Länder haben das anders. Und wir müssen gucken, was können wir von denen lernen? Wo setzen wir Fehlanreize? Und ein Problem ist womöglich, wir haben Lohnfortzahlung im Krankheitsfall vom ersten Tag an. Muss das immer sein? Oder kann man, wie Handwerksbetriebe, die ja nun überhaupt nicht weg sind von der Realität, fordern, lass uns doch den ersten Tag vielleicht eingeschränkte Lohnfortzahlung machen, damit die Leute nicht so einen Anreiz haben, schnell auszuschalten.
Also Sie sagen, es ist zu leicht, zu einfach, sich in Deutschland krank zu melden. Das ist das, was Sie sagen.
Ja, zum Beispiel die telefonische Krankschreibung haben wir auch. Die hat es ja auch nochmal befördert. Und andere Länder haben da eben andere Erfahrungen.
Aber das ist natürlich schon ein harter Ansatz. Also du bist krank und dann spürst du es sofort am Ende des Monats auf dem Lohnzettel. Das ist das,
also. In andere Länder machen das so, auch Länder von den Schweden zum Beispiel. Schweden hat das, und das ist ja kein Land.
Wie machen die das genau?
Da ist der erste Tag ein Karenztag, ein sogenannter Karenztag. Das geht auf die Arbeitnehmer. Andere Länder haben das so, dass sie den ersten Tag nur prozentualen Abschlag zahlen.
Karenztag heißt dann, die zahlen das gar nicht, oder was heißt das?
Den ersten Tag zahlen die Unternehmen dann nicht, das zahlt der Arbeitnehmer.
Und ab Tag zwei zahlen sie.
Ganz genau, ja. Und wir müssen darüber nachdenken.
Zu welchen Krankenständen in Schweden führt das dann?
Zum Beispiel Schweden hat geringere Krankenstände als wir. Und darüber muss man diskutieren, ob man nicht da die Anreize anders setzt. Und es geht ja auch darum, gerade die Leute in den Betrieben, die so viel arbeiten und sehen, dass es vielleicht Menschen gibt, deren Arbeit sie dann auch mitmachen müssen, die würden ja froh sein, wenn es einfach gerechter zuginge.
Das ja, aber das führt. Also die Geschichte führt dann ja im Zweifel dazu, dass du dich wirklich halbtot zur Arbeit schleppst.
Nein.
Naja, schon. Wenn du den ersten Tag direkt im Portemonnaie merkst, überlegst du dir, ob du dich krank meldest oder nicht.
Ja, aber wenn man wirklich krank ist, wird man es machen. Und wenn man nicht krank ist, ist es vielleicht der Anreiz, es zu lassen.
Aber das würde ja unterstellen.
Sie verstehen aber mein Argument, ne?
Ja. Zunächst einmal, Sie haben recht, also somit, Sie haben es richtig gesagt. Also
ich bitte, vielen Dank.
Ich bitte das auch nachzusehen in dem Sinne, weil Sie haben es komplett richtig gesagt. Ich höre das so oft falsch.
Hier sitzen heute zwei echte Profis, deswegen lass uns mal einmal so einen Deep Dive machen, wie wir jungen, verrückten Leute sagen.
Ich muss es dann ja anerkennen, weil ich höre das auch falsch, so wie Sie es beschrieben haben, ist es genau. Und wir haben einfach also diese Art und Weise, wie die Krankenkassen erfahren, dass jemand krank gemeldet ist, das haben wir also durch eine elektronische Umstellung voll erfasst. Vorher sind diese also Tage nicht erfasst worden. Die sind aber auch vorher bezahlt worden. Mhm. Das heißt, bezahlt worden ist, aber es wurde nicht erfasst. Jetzt sieht es nach mehr aus. Das ist der größte Teil des Anstiegs. Und wenn man jetzt auf die Tage schaut, also insgesamt sind es sowieso nur etwa 20% aller Tage, die Krankschreibung betreffen, die jetzt weniger als 5 Tage Krankschreibung, sagen wir, mit Erkältung und dergleichen ausmachen. Mhm. Die Atemwegserkrankung, um die es ja hier im Wesentlichen dann zu gehen scheint, Also die machen nur 20% der Krankenschreibung. Wir haben den großen Unterschied, wo wir den Unterschied meinetwegen zu Schweden haben, wo wir den Unterschied zu Dänemark haben, den Unterschied auch zu Frankreich haben. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ältere Menschen so ab 55, 60 in Deutschland im Durchschnitt deutlich kränker sind als in diesen Ländern. Deutschland hat daher auch die niedrigste Lebenserwartung in ganz Westeuropa. Kein Land, Schweden, Finnland, Frankreich, Dänemark, was Sie nennen, hat eine Lebenserwartung so niedrig wie bei uns, weil Menschen, die im Arbeitsprozess sind, sterben bei uns deutlich früher, sind früher chronisch krank. Und daher sind diese langen Krankschreibungen wegen Herzkrankheiten, wegen psychischen Erkrankungen, wegen also Skelettverschleiß und so weiter, wo wir bei der Vorbeugung versagen, da sind wir der Ausreißer. Leute, die dann über viele Wochen krank sind, das sind aber Leute, die sind keine Simulanten, sondern die beweisen ihnen wenige Jahre später, wie krank sie waren, weil die in Deutschland so früh sterben. Und ich will nicht,
aber dass diese... ganz kurz, Sie tun jetzt so, als würde der alte Schwede deutlich länger leben als der alte Deutsche.
Tut er ja.
Aber wie viele Jahre sind das denn?
Das sind also im Durchschnitt etwa 2 Jahre.
Wenn Sie 2 Jahre.
Das ist eine Menge. Wenn Sie jetzt zum Beispiel jede Krebserkrankung heilen könnten, Sie hätten eine Komplettheilung, eine Wunderheilung. Krebs könnte jetzt geheilt werden, jeder Krebskranke wird überleben. Krankheit wird niemals mehr zum Tode. Dann würde auch die gesamte Lebenserwartung nur um 2 Jahre etwas steigen. Das heißt, das ist in dieser Dimension.
Naja, gut, weil heute ja auch nur noch jeder zweite glücklicherweise an Krebs stirbt. Ne?
Ja, aber
jede zweite Krebserkrankung wird ja heute geheilt. Ich will nur sagen, ja, also, wir trotzdem, sollten, also, wenn, sind doch, wenn Sie sind sagen, doch Länder, das beides ist, hochentwickelte Industrieländer, wir ja, sollten die, es doch jetzt nicht so tun.
Die Unterschiede bei der Lebenserwartung, die also sind schon gravierend. Wenn ich das jetzt strittig stelle, also dann könnte ich ja mit der Einstellung könnte ich ja sagen, dann gebe ich einfach viel. Wir nehmen ja sehr, sehr viel Geld in die Hand, um zu vermeiden, dass jemand ein paar Monate früher stirbt. Wenn ich eine Lebenserwartungsunterschiedlichkeit von 2 Jahren beseitigen könnte, durch bessere Vorbeugung, das wäre ja sensationell.
Aber um die Krebskranken geht es ja gar nicht. Und niemand das möchte, dass Menschen,
wollte ja
die
ein statistisches
krank sind,
Thema klar machen,
nicht krank sein dürfen. Und die Krankheitstage werden ja getrieben von Atemwegserkrankungen, psychischen Erkrankungen und Muskel- und Skeletterkrankungen. Und es geht auch überhaupt nicht darum, jemanden zu stigmatisieren. Nur für die Betriebe wird die Belastung unerträglich. Zumal ja auf der anderen Seite noch dazu kommt, die Beiträge laufen total aus dem Ruder.
Ja, das ist der Punkt,
die Krankenkassen drohen.
Der Grund, warum wir die Debatte haben.
Genau. Und in 10 Jahren drohen uns Sozialabgaben von 50%. Wir wollten mal die Sozialquote von 40% ins Grundgesetz schreiben. Peter Altmaier wollte das machen. Gut, dass das nicht gemacht hat. Dann hätte die Bundesregierung jetzt ein ernsthaftes Problem.
Eine weitere feiste politische Lüge am Start.
Genau.
Ja, genau.
Und weil wir eben so viele Gesundheitsreformen, Rentenreformen verschleppt haben über die Jahre, obwohl es alles die bestangesagten Krisen waren, erleben wir eben dieses Problem jetzt auch. Und das kommt für die Betriebe alles zusammen. Es geht nicht darum, Leute zu stigmatisieren. Und wer krank ist, gehört ins Bett, keine Frage, und gehört nicht zur Arbeit. Nur im Vergleich mit anderen Ländern stehen wir einfach schlecht da und belasten unsere Wirtschaft zu stark.
Also wir verschleppen nicht nur die Grippe, wir verschleppen auch unsere Reformen.
Ja.
Das ist ein Thema, über das wir gleich reden müssen. Aber ich würde trotzdem noch mal gerne wissen, Herr Lauterbach, warum träumt man sich da so? Ich meine, gerade Schweden ist doch, wir sind uns doch einig, das ist doch ein hochentwickelter Sozialstaat, ein Wohlfahrtsstaat, der häufig auch als Beispiel dafür dient, wenn man sagt, so muss es eigentlich laufen. Da haben sich in den letzten Jahren auch ein paar Dinge verschoben, da sind die Unterschiede auch sehr viel größer geworden, als es manchmal so den Anschein hat. Aber dennoch würden wir uns einig sein und sagen, das ist ein Staat, ein vorbildlicher Staat. Wenn die zu dieser Art von Reform in der Lage sind, und ich nehme mal an, das machen die ja nicht, weil sie den schwedischen Arbeitnehmer bestrafen wollen, sondern das machen sie, weil sie selber in ihre eigenen Sozialsysteme reinschauen und sagen, warte mal, so fährt das Ding vor die Wand.
Ja, nee, das finde ich richtig. Wir sollten uns viel.
Aber warum haben wir die Kraft nicht so etwas dann zum Beispiel zu machen?
Ich will es ja gerade erklären. Also ich würde von den Schweden etwas anderes zuerst übernehmen. Was in Schweden zum Beispiel gemacht wird, wir haben sehr viele Krankheitstage, viel mehr als bei den Atemwegserkrankungen, durch psychische Erkrankungen. Und in Schweden gibt es schon seit vielen Jahren ein Programm, wo beginnende, also psychische Erkrankungen in den Betrieben also aufgefangen werden, indem die Menschen dort eine Unterstützung bekommen. Die machen Vorbeugemedizin in den Betrieben zur Vermeidung von schweren psychischen Erkrankungen. Da kommen dann nachher wirklich ganz viele Krankheitstage zusammen. Wenn ich die vermeide, das ist natürlich viel bedeutsamer als die Atemwegserkrankungen, die im Winter kommen.
Okay, das ist smart.
Und also somit, wenn wir von Schweden lernen wollen, dann wäre ich doch der Erste, der das sagt. Dann müssen wir aber auch bei der Vorbeugung lernen. Dann müssen wir, da würde ich anfangen. Jetzt hier zu diesem einen Tag Karenztag. Wir haben schon die Kraft, das zu machen, aber die Frage ist, ob sich das tatsächlich lohnt. Das wird auf den Beitragssatz so gut wie keinen Einfluss haben. Lassen Sie es mich einfach darstellen.
Aber auf die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, auf die 82 Milliarden, ja, die Betriebe zahlen.
Rechnen wir mal aus. Ein Fünftel davon wird durch Atemwegserkrankungen die ersten 5 Tage. Dann sind das 16 Milliarden. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass davon, also sagen wir mal, jeder 5. Tag wegfällt oder was. Dass die Leute sich tatsächlich zur Arbeit schleppen. Das wäre ja schon jeder 5. Tag. Dann haben Sie da ein Volumen von 2 bis 3 Milliarden. Das macht 0,1 Beitragssatz. Dann wird der Beitragssatz, der liegt jetzt bei 17,7 auf 17,6. Das macht die großen Unterschiede in anderen Bereichen.
Nein, der Karenztag trifft nicht den Beitrag, nur den...
Da geht es doch um die Psychologie dahinter.
Ja, genau, darum geht es.
Nee, dann gehe ich dann, die Idee ist ja, dass ich dann nicht zur Arbeit gehe und dann trifft es natürlich auch den Beitrag.
Wichtig ist dabei, dass wir haben ja schon mal das gehabt, Karl-Josef Laumann hat gesagt, wir haben es mal eingeführt und dann haben die Betriebe und Arbeitgeber und Arbeitnehmer das wieder ausgehöhlt durch Tarifverträge. Deshalb muss man da immer auch die Arbeitgeber dann am Schlawittchen packen und sagen, wenn ihr das wollt, dass wir als Gesetzgeber diesen schweren Weg gehen gegen viele Widerstände, dann müsst ihr es auch durchsetzen.
Okay. So, ein anderes Wort macht die Runde, Lifestyle-Teilzeit.
Darf ich noch einen Satz hier zu dem letzten sagen? Weil mir es auch wichtig ist, Sie müssen das auch aus der Perspektive der Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer sollen sich zur Arbeit schleppen, obwohl sie krank sind. Andere hingegen...
Nein, die nicht. Wer krank ist, soll zu Hause und im Bett bleiben.
Ja, aber der wird sich ja zur Arbeit dann schleppen, weil er den Karenztag sonst selbst bezahlen muss. Das ist ja das Kalkül, sonst wird ja auch nichts gespart. Somit also die Leute, die jeden Tag arbeiten, die das dahin schleppen und so weiter, die hören das andere wiederum. Also da haben wir ja auch eine Diskussion, die Bürgergeldempfänger sind oder demnächst, also Grundsicherung. Also wir müssen auch vorsichtig sein, dass die Leute, die zur Arbeit gehen, dass wir da nicht den Eindruck machen, ihr seid faule Säcke und wir glauben euch also dass nicht, dass ihr krank seid. Die Blaumacherei muss aufhören. Dieses Bild vom Bürger ist erstens falsch. Und zum Zweiten ist es auch tödlich für die Akzeptanz unserer Sozialsysteme.
Wissen Sie, was tödlich für die Akzeptanz ist, wenn die Leute zur Arbeit gehen und haben dann 50% Sozialabgabenquote, weil ihnen alles weggenommen wird.
Haben Sie recht.
Aber bald.
Nur, dass ich dafür andere Dinge machen würde.
Ja.
Sie haben recht, dass die Sozialabgaben niemals so hoch sein dürfen. Damit haben Sie recht. Ich würde aber einen anderen Weg gehen.
Aber das sagt Ihnen doch, dass das System offensichtlich massiv an Grenzen gerät.
Natürlich.
Das so, ist und ich fand es gerade bemerkenswert, Sie sagten gerade, es ist wichtig, da vorsichtig zu sein, auch vorsichtig zu reden und so weiter. Als dieser Vorschlag kam von Frau Konnemann mit der Lifestyle-Teilzeit und so weiter, da haben Sie folgenden Post abgesetzt. Vielleicht können wir das einmal kurz zeigen. Die CDU will das Recht auf Teilzeit kippen. Das ist ein Schlag ins Gesicht für Frauen, haben Sie geschrieben, mit Kindern ohne Kitas oder Ganztagsschule. Rentenkürzung, Krankengeld, Kündigungsschutz. Die CDU will offensichtlich Arbeitnehmerrechte schleifen. Sie hält die Arbeitnehmer für zu faul. Dabei halten sie den Laden aufrecht. Wenn man sowas schreibt, überlegt man sich dann vorher, was man da eigentlich gerade schreibt?
Das denke ich doch.
Wollten Sie die absichtlich falsch verstehen? Weil das hat sie ja genau nicht gesagt.
Wie meinen Sie das? Also was hat sie nicht gesagt? Dass also zunächst mal der Vorschlag, so wie er am Anfang vorgetragen wurde, war sehr undifferenziert.
Sie haben gesagt, die Kindererziehung, Pflege und Fortbildung sind natürlich weiterhin Gründe, gute Gründe für Teilzeit. Das ist das, was Sie gesagt haben.
Naja, aber wenn ich hier unterstelle, dass also die Leute Teilzeitangebote wahrnehmen, es ginge auch anders, dann unterstelle ich, dass dort also Vollzeit bei vielen möglich wäre. Dass der ein oder andere dann noch begründet in Teilzeit gehen kann. Das mag sein, aber der Druck steigt doch dann auf Frauen. Also ich erhöhe doch damit den Druck.
Nee,
also,
warum muss man dann bei so einem Thema, wo wir uns doch, ich meine, Sie sind doch ein seriöser Sozialpolitiker, Lauterbach. Sie sind jemand, der sich da auskennt. Sie wissen, dass das System wirklich an Grenzen kommt. Sie wissen auch ganz genau, dass wir was tun müssen. Weil ja. So geht es nicht weiter. Es wird nicht funktionieren.
Das habe ich auch nicht gesagt. Nee, genau. Bin ich der Letzte, der sagen
aber warum würde. Geht man dann gleich mit so einer Polemik rein, statt irgendwie zu versuchen, das einmal konstruktiv zu diskutieren? Das verstehe ich nicht.
Also zunächst einmal
es wird sofort zerredet und kaputt gemacht.
Nein, wird nicht kaputt gemacht. Also wenn ich eine solche Debatte also wirklich will, ich will über, sagen wir mal, Teilzeit reden, worüber wir reden müssen, ja. Dann darf ich das nicht wie also, Frau Konnemann machen, indem ich also so einen Vorschlag platsch reinwürge, für den sie de facto erstmal gar nicht zuständig ist und sage, also die Teil ist in meinen Worten etwas zugespitzt, die Teilzeit-Faulenzerei, das muss aufhören. Der Vorschlag, wenn er anders reingekommen wäre, hätte der eine gute Diskussionschance. Aber jetzt muss man erstmal auch dagegen halten. Mhm. Übrigens, dass wir darüber diskutieren. Heute Abend werden wir differenziert diskutieren. Aber in so einem Tweet, da kann man auch mal seine Empörung
aber zum Ausdruck bringen. Sollte man das denn nicht einfach mal lassen?
Ich finde, dass wir in den letzten Tagen...
Sie beschreiben da
so
etwas, worum es genau nicht geht.
Nein, das ist nicht wahr. Darum geht es auch.
Nein. Die Frauen waren von Anfang an ausgenommen. Und Sie haben Frau Konnemann unterstellt, sie wollte die Frauen aus der Teilzeit holen. Das war immer ausgenommen. Und die CDU wäre schön blöd, wenn sie die Teilzeit für Frauen kippen würde. Hat sie aber gar nicht vorgehabt.
Nein, wie es vorgetragen wurde, im Raum stand, die Umsetzung ist von Frau Konnemann überhaupt nicht spezifiziert.
Von Anfang an hat sie die drei Ausnahmen gesagt.
Das habe ich von ihr nicht gehört und auch nicht gesehen. Aber die Gesamtgestalt, wir hören jetzt wirklich im Abstand von einer Woche, hören wir, weil die Wirtschaft schlecht läuft, Vorschläge, wo also Arbeitnehmerrechte angegriffen werden können. Karenztage, Beitragssätze sind zu hoch, daher also Lohnfortzahlung wird also gekürzt, also bei der Rente wird vorgeschlagen, also dass das Rentenniveau schneller sinken soll, obwohl man lange gearbeitet hat. Kündigungsschutz wird andiskutiert. Jeden Tag oder jede Woche hören wir Vorschläge wie die Arbeitnehmerrechte. Und wenn man so argumentiert, dann muss man sich nicht wundern, dass man eine Debatte bekommt.
Ihre Partei ist doch Mitglied dieser Regierung.
Exakt.
Und es geht nicht um, das ist schon verwunderlich.
Geht hier nicht um knüppelharte Opposition, die dann auch mal den populistischen Ausfallschritt machen darf. Sondern Sie sind Teil dieser Regierung. Und was die Leute nicht hören wollen, ist, was wieder alles nicht geht, sondern die würde gerne von einer Regierung mal hören, was geht.
Da können wir gerne drüber reden, darum sitzen wir ja heute da. Machen wir auch intern. Da bin ich auch in vielen also Arbeitsgruppen und Kommissionen mit beteiligt, wie Sie wissen. Aber ich halte es einfach für einen Fehler, auch aus der Perspektive der demokratischen Mitte, dass wir jetzt in dieser Phase, wo die Wirtschaft Probleme hat, dass wir den Eindruck erwecken, wir wollen das jetzt ausnutzen, um Arbeitnehmerrechte zu schaffen.
Wollen wir aber Frau Konnemann kurz hören? Das ist vielleicht ganz hilfreich an dem Punkt. Einmal bitte das, was sie gesagt hat, wie sie es präzisiert hat.
Niemand will das Recht auf Teilzeitarbeit abschaffen, sondern Teilzeit hat sich bewährt, gerade um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Wenn ich jemand in der Pflege habe, wenn ich kleine Kinder habe. Es geht um das Recht auf Teilzeit ohne Grund. Heute kann jeder zu seinem Arbeitgeber sagen, ich will nur noch in Teilzeit tätig werden. Und wir wollen, dass der Arbeitgeber an dieser Stelle jedenfalls mitsprechen kann. Das kann er heute nicht. Deshalb ganz klar, niemand will das Recht auf Teilzeit abschaffen, wenn es einen Grund gibt. Es geht um grundlose Teilzeitarbeit.
Das ist doch klar. Klarer geht's nicht.
Nee, finde ich nicht. Finde ich nicht klar. Was ist zum Beispiel gemeint, wenn die Kinder älter sind?
Ja, wenn die Kinder 18 sind, kann die Mutter ja auch wieder arbeiten.
18 ist ja wieder was anderes. Aber was ist denn hier die Antwort, wenn die Kinder mal wegen 13 oder 14 sind?
Ich denke, da machen die das wie im Beamtenrecht. Und da ist das ja so, bis die Kinder 18 sind, kann man Teilzeit arbeiten. Und dann ist volle Hingabe erwünscht an den Staat. Ist doch eine gute Maßnahme.
Aber genau, das ist ein guter Vorschlag. Kann man drüber reden in dem Sinne. Aber das hat Frau Konnemann jetzt erstmal offen gelassen. Der Druck wird auf jeden Fall erhöht auf Frauen, die entweder... Also pflegen.
Da sitzt eine Frau, die schüttelt energisch mit dem Kopf. Bemerkenswert.
Ist ja auch gut, dass wir eine kontroverse Diskussion haben. Aber wir dürfen uns doch nicht dumm stellen, in welche Richtung diese Debatten gehen, in welche Richtung das dreht. Das ist doch ganz klar.
Herr Lauterbach, das ist nicht in Ordnung. Sie haben sich bei diesem Post haben Sie sich dumm gestellt, absichtlich. Sie haben es doch genau verstanden.
Ich finde, das ist die Art und Weise, wie Sie es vorgeschlagen hat, lässt offen, was wirklich hier nachher rauskommt.
Wie hat denn Natalie Amiri das verstanden? Keine Sozialpolitikerin, aber eine sehr kluge Beobachterin dieses Landes, eine Bürgerin dieses Landes und auch Steuerzahlerin. Wie haben Sie das denn verstanden? Und Mutter auch nebenbei.
Also für mich war es schon sehr verständlich jetzt,
was Sie sagt, ne?
Was Sie gesagt hat, als auch was Sie erläutert haben. Und ich frage mich dann manchmal, wie viel ist Politik und wie viel geht es eher um Geschacher und Opposition innerhalb einer Koalition, was uns ja gerade die letzten Jahre so massiv geschadet hat. Ja. Und ob wir nicht das Ganze mal beenden wollen und eine Politik für Deutschland machen wollen, die uns voranbringt, anstatt in 3 Jahren vielleicht Deutschland den Populisten zu übergeben. Genau aufgrund dieser Gemengelage und solcher Tweets.
Mhm. Ja. Ich finde, die Diskussion, die wir derzeit führen, verunsichert die Menschen im ganzen Land. Und ich erlebe das im Wahlkreis, ich erlebe das sozusagen bei denen, über die geredet wird. Und da kann ich nur so viel sagen, also da freut sich der ein oder andere, wenn er noch mal eine Stimme hört, die sagt, wir schützen die Arbeitnehmerrechte. Und ich bin übrigens für Reformen, aber dann müssen die Reformen auch faire Reformen sein und auch kluge Reformen
Frau Höning sagt, Deutschland als Teilzeitrepublik, das kann nicht funktionieren. Warum nicht, Frau Höning?
Es kann in dem Zusammenspiel nicht funktionieren. Wir sind eine schrumpfende Gesellschaft, um das Lohnvolumen und das Beitragsvolumen zu erwirtschaften, was wir brauchen, um die Krankenversicherung und die Rentenversicherung, also die Krankenbeiträge und die Rentenbeiträge zu zahlen, kann es nicht sein, dass wir 40% Teilzeitquote haben, diese Krankenstände und im Übrigen ja auch noch, die Statistik haben wir ja auch noch, eine geringe Wochenarbeitszeit. Wir haben ja, auch da sind wir weit unter EU-Durchschnitt.
Aber sind wir das denn wirklich?
Ja, wir haben.
Was sagen denn die Zahlen dazu? Ich habe immer das Gefühl, es kommt doch von, was man miteinander vergleicht.
Man muss da immer genau gucken, wie man es vergleicht. Wir haben 34 Wochen.
Aber ist da die Teilzeit mit eingerechnet? Das meine ich doch. Aber genau. Wenn man Vollzeitjobs in Deutschland vergleicht mit Vollzeitjobs in Spanien, Italien, Frankreich.
Da gibt es auch Länder, wo das höher ist.
Aber minimal. Da sind wir ziemlich genau da, wo alle anderen auch sind.
Aber also durch die hohe Teilzeitquote
finde ich immer den Vorwurf, dieses Gefühl, da gebe ich Lauterbach recht, dieses Raunen, dass da immer mit dabei ist, deutsche Arbeitnehmer sind alles so faule Säcke und alle rund um uns herum arbeiten. Das kann man so bitte nicht sagen.
Nee, in der Tat. Das kann man nicht sagen. Nur in der Summe ist es so, dass wir ein geringes Arbeitsvolumen haben. Das kann man sich leisten, wenn man eine wachsende Gesellschaft ist. Dann muss ja jeder nicht pro Kopf so viel arbeiten. Aber wir sind eine schrumpfende Gesellschaft und eine alternde Gesellschaft. Wir finanzieren unser Sozialsystem nach dem Umlageverfahren. Das heißt, es muss Jahr für Jahr genug Milliarden reinkommen, damit wir all das
bezahlen können. Aber dann nochmal, Frau Konnemann, das Argument nur ganz kurz, damit wir in der Diskussion noch mal ein bisschen weiterkommen. Wenn Sie sagt, mir geht es hier nur sozusagen um die freiwillige Teilzeit. Ja? Dass Leute dann zum Arbeitgeber hingehen und sagen, du, ich möchte jetzt aber Teilzeit und du musst mir das ermöglichen. Mein Gefühl wäre immer, die Gruppe, die das sich wirklich leisten kann, das sind so wenige. Der ganze Rest arbeitet doch Teilzeit, weil er Kinder betreuen muss, weil er vielleicht Eltern betreuen muss, weil die Kita-Situation ist, wie die Kita-Situation ist, weil Schulstunden dauerhaft ausfallen und so weiter und so weiter. Es gibt viele Gründe, finde ich, warum insbesondere Mütter, bei denen das dann hängen bleibt, in diesem Land Teilzeit arbeiten. Das hat auch nichts mit Faulheit zu tun.
Nein,
das hat was mit fehlender Infrastruktur zu tun.
Ich selber habe 15 Jahre in Teilzeit gearbeitet, hätte meinen Beruf nicht ausüben können. Ich habe 2 Kinder, wenn das nicht möglich gewesen wäre. Und die CDU wäre schön dumm, wenn sie das in Frage stellt. Und,
deswegen meine ich, dass worüber Sie da redet, dass, wie groß ist der Prozentsatz derer, die sich das wirklich leisten können?
Ja, eine Gruppe haben Sie vergessen. Das ist die Gruppe derjenigen, die Bürgergeld beziehen und Teilzeit arbeiten und aufstocken damit. Und das ist natürlich tatsächlich auch ein Problem. Also Menschen arbeiten wenig, bekommen aufstocken Bürgergeld. Und wenn die Union das angehen will, dann muss sie in der Tat im Rahmen der Sozialstaatsreform was machen und das nicht über diese Teilzeitschiene.
Können wir noch mal über was anderes reden?
Was auch hier wichtigerweise gesagt, wir müssen auch mal was Positives über die Arbeitnehmer sagen. Wenn Sie jetzt schauen, wie hoch ist die Produktivität pro Arbeitsstunde, die ist in Deutschland sehr hoch. die ist nur noch in den Vereinigten Staaten höher. Wir haben in Europa mit die höchste Produktivität für jede Stunde, die gearbeitet wird. Das heißt einfach ausgedrückt, Arbeitnehmer, die bei uns arbeiten, sind sehr produktiv und sind sehr fleißig. Und womit Sie recht haben, ist, dass das eigentliche Problem ist doch tatsächlich die Teilzeitquote, wo die Frau überhaupt gar kein, sind nicht nur Frauen, aber wo man keine andere Wahl hat in dem Sinne. Weil es keinen Schlüssel gibt für Kita, weil es keine Ganztagsbetreuung in der Schule gibt bei kleinen Kindern, weil es keine gute Möglichkeit gibt, die Menschen zu Hause pflegen zu können und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir dort anfassen würden und würden es einfacher machen, also auch dann tatsächlich in Vollzeit zu arbeiten und bei denjenigen, die hinzuverdienen, wenn wir also da zu einer Regelung kämen, dass es sich lohnt, mehr hinzuzuverdienen und nicht also nur wenig hinzuzuverdienen, dann hätten wir eine Diskussion. Das heißt, Ihr Anliegen ist ja nicht falsch. Aber wenn ich das so mache, komme in den Laden rein und schmeiße das Porzellan um, das wird nicht funktionieren.
Wollen wir noch einmal hören, wie Merz diese Debatte angestoßen hat? Das war nämlich sehr interessant und wirklich Brustton der Überzeugung.
Wir haben in Deutschland 14,5 Tage im Durchschnitt der beschäftigten Krankheitstage. 14,5 Tage, das sind fast 3 Wochen, in denen die Menschen in Deutschland aus Krankheitsgründen nicht arbeiten. Ist das wirklich richtig? Ist das wirklich notwendig? Können wir uns mal darüber unterhalten, wie wir die besseren Anreize setzen, zur Beschäftigung zu gehen und nicht arbeiten zu gehen, krank zu sein? Telefonische Krankschreibung während der Corona-Zeit, begründet richtig, heute immer noch. Wir müssen mit den Sozialdemokraten über diese Themen reden. Und am Ende des Tages muss stehen, dass wir alle zusammen in dieser Bundesrepublik Deutschland, ich sage nochmal diesen Begriff, eine höhere volkswirtschaftliche Leistung gemeinsam erreichen, als wir sie gegenwärtig haben.
Das finde ich ehrlich gesagt empörend. Zunächst einmal muss das wirklich sein. Das klingt, als wenn die Leute da eine Wahl hätten. Die meisten sind wirklich lange Zeit schwer krank, psychisch krank, Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, Schlaganfälle, sind schwer krank. Die Atemwegserkrankungen machen nur einen kleinen Teil. Das heißt, hier kommt der Eindruck auf, müsst ihr denn so viel krank machen? Das ist Unsinn. Und wenn ich jetzt das höre, 14,5 Tage mit Empörung, dann hört es sich an, das ist dann in Spanien 3 Tage oder so. Aber die haben vielleicht 2 Tage weniger, 12 Tage. Und für die 2 Tage, die ist im Wesentlichen auch noch verantwortlich, dass wir die Erfassung jetzt verbessert haben, wie in anderen Ländern nicht vollständig ist. In anderen Ländern ist ja zum Teil die Zahl der Krankheitstage auch geringer, weil sie nicht komplett erfasst wird. Wir haben eine Vollerfassung.
Aber finden Sie es denn auch empörend, dass die Betriebe sagen, wir können das so nicht mehr machen, wir können das unseren Belegschaften nicht zumuten, wir brechen unter der Last dieser Sozialabgaben zusammen. Die Betriebe haben Hilferuf gesandt an die Bundesregierung, in der CDU und SPD sitzen, dass sich da was ändert.
Ich habe ja viele Betriebe bei mir im Wahlkreis. Ich bin ständig in Betrieben und also als gesundheitspolitischer Sprecher war ich unterwegs, als Minister und so weiter und so fort. Die Betriebe sind, die tragen mir alle möglichen Probleme vor. Tragen wir zum Beispiel auch vor, dass die Sozialabgaben zu hoch sind. Aber dass
wo Sie was hätten ändern können in Ihrer Zeit als
Gesundheitsminister. War ich ja auch dabei. Die Krankenhausreform zum Beispiel würde den Beitragssatz absenken können. Das Thema ist mir sehr wichtig. Ich wollte durch Vorbeugung und durch die Krankenhausreform wollte ich die Kosten senken, den Beitragssatz senken durch bessere Qualität. Somit ist das richtig, dass es ein Thema ist. Aber die Betriebe, mit denen ich spreche, da habe ich es persönlich noch nie erlebt, wirklich noch niemals. Also habe ich noch nie erlebt, dass mich ein Betrieb angesprochen hat, weil gesagt, unser Hauptproblem sind die vielen Krankheitstage.
Also dann haben Sie nicht die Zeitung intensiv gelesen. Der Handwerkspräsident von NRW und der Arbeitgeberpräsident von NRW, die haben beide gesagt, wir müssen da was tun. Und die haben selber auch ein eigenes Unternehmen.
Die Verbände, so, ja. Also das ist doch ein Thema, oder nicht?
Ja, 14,5 Tage. Es geht ja nicht darum, hier die Arbeitnehmer zu bashen.
Können Sie uns einmal aufklären, Frau Höning, es gibt je nachdem, was man liest. Also er nimmt jetzt Statista, glaube ich, Statistisches Bundesamt, glaube ich, 14,5 Tage. Wenn man andere Studien liest, dann sagen die, naja, also in Wahrheit reden wir über 18, 19, eher 20 Tage. Was dann dazu führt, dass du bei 30 Tagen Urlaub, dann bist du schon bei 50, dann hast du noch mal je nach Bundesland 10, 11, 12, 13 Feiertage. Dann hast du jemanden, der seinen Betrieb bei ungefähr 250 Arbeitstagen, oder? Im Jahr so ungefähr. der dann diesem Betrieb irgendwann mal 60 Tage nicht mehr zur Verfügung steht.
Ja, und das beklagen die Handwerker, die selber Betriebe haben, das beklagen die Unternehmer. Und was die Statistik angeht, die DAK, Große Krankenkasse, hat ja gerade diese Woche die Zahlen rausgegeben und es sind in Deutschland im Schnitt 19,5 Arbeitstage.
19,5.
Und da muss.
Und warum ist das in Ihren Augen so? Weil es zu leicht gemacht wird, weil man sich zu leicht krank melden kann? Darauf hat ja auch Söder abgehoben, der sagt, Blaumachen muss enden, die telefonische Krankschreibung muss weg. Dazu Karenztage, erstmal krank ohne Lohn.
Ja, das sind, ja, man muss in der Summe gucken, setzen wir falsche Anreize, dass wir uns zu leicht krank schreiben können. Der Vergleich mit anderen Ländern gibt mir den Hinweis, dass das so sein könnte. Und man muss gucken, wie man die Betriebe da entlastet, richtige Anreize setzen. Jeder, der krank ist, soll zu Hause bleiben, unbedingt.
Aber das heißt, wir haben da im europaweiten Vergleich ein Thema.
Ja, und das in der Kombination mit geringer Wochenarbeitszeit, Regelaltersgrenze. Wir sind ja immer noch nicht bei der Rente mit 67, noch lange nicht. Und reden jetzt schon darüber, dass es nicht reicht. Und da geht die SPD nicht dran. Und das geht sie seit 20 Jahren nicht. Es ist die bestprognostizierte Krise in dem Sozialsystem, weil die Babyboomer vor 20 Jahren schon auf der Welt waren und als Generation zu wenig Kinder bekommen haben.
Es wird immer vorausgeschaut.
Also, das ist auch aber das reicht nicht.
Immer wenn das nicht geklappt hat, also sagen Sie, die SPD ist schuld. Das ist nicht fair. Wir haben die Rentenreform damals gemacht, Rente bis 67, endlich Franz Müntefering in der SPD damals, also heute auch. Und somit haben wir das mitgetragen und das war damals auch richtig in dem Sinne. Mittlerweile ist auch das Renteneintrittsalter in Deutschland im europäischen Vergleich nicht auffällig.
Es ist 64 Jahre.
Ja, ist in der Mitte ungefähr. Also somit, also weil Sie vergleichen ja gerne mit anderen europäischen Ländern, haben Sie gerade bei den Kranken Meldungen gemacht. Dann
ja, die Dänen führen jetzt die Rente mit 70 ein. Ja, gut. Das ist doch ein gutes Beispiel. Ja, lassen Sie uns mit anderen Ländern vergleichen.
Ich würde mich gerne an den skandinavischen Ländern orientieren, wenn es um die Vorbeugemedizin geht. Wenn es um die Vorbeugemedizin geht, denn da haben die wirklich große Erfolge. Da müssten wir mal anknüpfen. Aber dass man immer auf die, also dass man sich die Länder rausnimmt und sagt, die arbeiten länger und so weiter und so fort. Ich hätte persönlich nichts dagegen, wenn wir zum Beispiel bei denjenigen, die Gutverdiener sind und nicht so lange eingezahlt haben, akademische Abschlüsse und so weiter, wenn dort die Renten, also Alter steigen würden. Aber wenn Sie das für jeden machen, auch für Menschen mit geringem Einkommen, die also lange eingezahlt haben, die jetzt schon eine deutlich reduzierte Lebenserwartung haben, dann wird die Ungerechtigkeit, die in dem System jetzt drin ist, die wird noch größer. Gehen Sie doch an Beamte heran und an diejenigen, die wirklich also ein hohes Einkommen haben, die am Leben lang im Büro gearbeitet haben, Leute wie uns zum Beispiel, dann sage ich, das ist respektabel. Aber dass immer die Arbeitnehmer herangenommen werden, die eigentlich jetzt schon
aber aus so, dem aber System aber so drehen wir uns seit 20 Jahren im Kreis, Herr Lauterbach.
Nee, wir brauchen es ja nicht im Kreis.
Wir kommen überhaupt nicht
weiter. Es muss eine faire Reform sein. Ich bin ja für Reformen, auch große Reformen.
Warum aber ist eigentlich Glatteis, Herr Lauterbach, wenn Sie jetzt sagen, wir machen das nach Lebensalter. Die Akademiker leben länger, deshalb sollen die auch länger arbeiten, bevor sie in Rente gehen. Dann ist der nächste Schluss, und da bin ich gespannt, ob Sie das vertreten, dann müssen Sie auch die Frauen länger arbeiten lassen. Die leben nämlich 5 Jahre länger als die Männer.
Ja, 4 Jahre, Frau Höning, 4 Jahre. Nein, die Unterschiede zwischen Arm und Reich gibt es bei Männern und bei Frauen. Das heißt, ich würde dann eine Ungerechtigkeit innerhalb der Geschlechter schon mal beseitigen. Und die,
also Sie wollen die Frauen länger arbeiten lassen als die Männer?
Nein, das will ich nicht. Ich will
aber
einfach,
das wäre die Logik, wenn nein, Sie die Akademiker länger arbeiten lassen als die normalen, also Fachkräfte und Arbeitnehmer mit dualer Ausbildung, wäre das die Logik?
Nein, das ist nicht die Logik. Also ich will diejenigen länger arbeiten lassen, die eine höhere Lebenserwartung haben, weil sie in Berufen gearbeitet haben, die also tatsächlich mit einer höheren Lebenserwartung auch einhergehen. Das sind oft akademische Berufe, Beamte beispielsweise.
Aber Frauen leben länger als Männer.
Ja, das hat aber innerhalb der Gruppe der Frauen, also ist der Unterschied genauso. Wir haben die Frauen, die haben sozusagen ein geringes Einkommen gehabt, die haben körperlich gearbeitet, die haben sehr lange gearbeitet, die haben eine kürzere Lebenserwartung als die anderen Frauen. Okay. Das heißt, wenn ich in diesen Gruppen jeweils diese Ungerechtigkeiten akzeptiere, kritisiere und da auch das mal anerkenne, dass eigentlich unser Rentensystem für Ärmere ein Verlustgeschäft ist und für Leute, die eine hohe Lebenserwartung haben, geschweige denn Beamte, ein Gewinngeschäft ist. Wenn ich dieses bestehende Unrecht erstmal anerkenne und mir überlege, wie kann ich denn eine Reform machen, die sowohl die Beitragssätze stabilisiert, aber auch diese Ungerechtigkeit, die wir schon haben, mit berücksichtigt, dann kriege ich Akzeptanz. Aber ich kann nicht immer einfach auf die Kleinen klopfen. Okay. Das ist wahr.
Das ist nicht Frau Oehling, zweites Thema Pflege. Ich weiß, ist sehr komplex, aber trotzdem einmal versuchen zu besprechen. Wie viele Menschen kommen in den nächsten Jahren auf uns zu, die pflegebedürftig sein werden? Und wie lösen wir dieses gigantische Thema, dass du mittlerweile den Eigenanteil bei, Sie kommen aus NRW, bei fast 3.500 Euro hast, die du monatlich für den Pflegeplatz hinzulegen hast. Wie soll das gehen?
Genau, das ist dramatisch. Die Durchschnittsrente liegt bei 1.500 Euro. Das heißt, dieses Geld hat keiner aus der Rente. Jetzt ist es, haben zum Glück ja viele noch eine Betriebsrente. Aber am Ende des Tages, wenn sie es nicht zahlen können, müssen es die Kommunen zahlen. Das heißt, dieses Problem wird ja massiver werden, weil wir bekommen ja noch viel mehr Pflegefälle, wenn die Babyboomer jetzt in das Alter kommen, wo die Wahrscheinlichkeit, Pflegefall zu werden, hoch ist, wird es entsprechend stark steigen.
Wir können es ja jetzt offensichtlich schon nicht bewältigen.
Wir können es jetzt schon nicht bewältigen. Das heißt, die Tendenz muss eindeutig dahin gehen, die häusliche Pflege zu stärken, weil Pflegeheimbetreuung ist nun mal teuerste. Und wir reden da über 7 Millionen Pflegebedürftige,
das sind die
wir
Zahlen später, hier, ne?
Ah, ja, okay, 7 Millionen. Sind sie 7 Millionen, ja, gerundet, ja, genau, die wir künftig haben werden. Auch diese Krise ist prognostiziert und da muss jetzt was tun. Bund und Länder haben ja eine Kommission eingesetzt, die berät. Das war bisher noch sehr wenig, was da gekommen ist. Aber auch da drängt die Zeit. Die Pflegeversicherung ist ja schon in diesem Jahr nur mit einem Kredit gerettet worden. Die ersten Pflegekasse drohten ja pleite zu gehen. Und da muss ganz schnell was passieren, weil im nächsten Jahr der
Antrag... Da liegt unsere wahre, da liegt die wahre Atombombe, da liegt was das Sozialsystem angeht.
Ja, in allen zusammen. Nein. Also Rente und Kranken und es ist alles drei zusammen.
Die wahre Atombombe, also wenn man diesen Begriff hier verwenden will, sind die also Die Krankenversicherung wird, also die gesetzliche Krankenversicherung, die wird, wenn jetzt keine drastischen Reformen kommen, wird die im Jahr 27, also im nächsten Jahr, ein Defizit von 12 Milliarden machen.
Wow.
Und da ist jetzt schon der Beitragssatz real gerechnet, liegt er bei 17,7. Das ist einfach...
Und das wird noch weiter nach oben gehen?
Das geht dann nochmal 0,6 hoch. Dann wären wir in 27, wären wir bei 18,3. Die Pflege steigt auch, da ist der Beitrag.
Aber wie geht es dann weiter?
Die Pflege, also die Vorhersage, dass der Krankenkassenbeitrag in 10 Jahren bei 25%
liegt. 25%, jetzt
genau,
sind wir bei 18,3,
also je nachdem, welche Kasse man hat.
In 10 Jahren bei 25%.
Ja. Genau.
Und dann, das Defizit, wie steigt das Defizit?
Ich will nur sagen, weil die Größenordnungen sind ja wichtig. Das Defizit steigt in der Krankenversicherung etwa dreimal so schnell pro Jahr wie in der Pflege. Versicherung. Weil Sie haben ja gefragt, was ist denn hier die Atombombe? Das finde ich nicht gut, Atombombe.
Es geht um Geld, um Zahlen.
Genau, ne? Somit der Anstieg ist bei der Krankenversicherung. Und bei der Krankenversicherung habe ich auch eine Sondersituation. Daher müssen wir da aus meiner Sicht sofort handeln.
Aber Herr Lauterbach, es ist Sie waren 3 Jahre Gesundheitsminister und haben nichts dagegen getan. Das Loch nächstes Jahr zu stopfen, ist aus dem Haushalt sich bezahlen zu lassen, 10 Milliarden Euro für die Krankenversicherung von Bürgergeldempfängern. Das Lasten, die müssen im derzeit die Beitragszahler zahlen. Das hat Herr Lauterbach nicht geschafft, Frau Wagen auch nicht.
Frau Hönig, erstens, also ich wollte gerade erläutern, was ich machen würde jetzt. Und ich sage auch gerne etwas dazu, was ich gemacht habe. Aber was Sie jetzt sagen, dass das Geld vom Steuerzahler bekommt, das ist ja keine Lösung. Da habe ich ja die gleichen hohen Kosten, nur dass es der linke Tasche, rechte Tasche. Vom Steuerzahler kommt es, die Krankenkasse wird etwas entlastet. Wir müssen an die Kosten ran. Die Krankenversicherung ist der einzige Bereich, das habe ich weder bei Rente noch bei Pflege, wo ich drastisch sparen kann. Ich gebe weniger aus und trotzdem wird die Qualität besser. Wenn ich bei der Rente spare, dann fehlt den Leuten das Geld. Wenn ich bei der Pflege spare, dann sind die Leute schlechter gepflegt. Bei Krankenversicherung geben wir unfassbar viel Geld aus als reine Verschwendung. Wir haben mit Abstand das teuerste System in Europa, haben aber nur mittelmäßige Leistungen. Da sind riesige Effizienzreserven. Und die hebe ich nicht, indem ich den Steuerzahler jetzt heranziehe für eine über überflüssige Leistung, sondern die muss weg. Und dazu muss die Krankenhausreform umgesetzt werden. Und zwar ohne Verwässerung, wie das jetzt überall diskutiert wird.
Sind Sie denn zufrieden mit der Arbeit Ihrer Nachfolgerin diesbezüglich?
Ich kann mich zur Nachfolgerin nicht äußern, aber ich kann nur
doch,
so viel sagen,
schon.
Die Vorschläge, die jetzt im Raum sind, bei der Krankenhausreform.
Die sind verwässert, haben Sie gerade gesagt.
Also jetzt ist das ist ja noch nicht beschlossen. Und aber wir diskutieren jetzt, hier haben wir mal eine Reform, die würden die Kosten im Krankenhaussektor jährlich ungefähr um 10 Milliarden senken. Und bei gleichzeitig besserer Behandlung, weil ich senke die Kosten, weil ich einfach die Leute, die OPs machen lasse, die es auch können. Und die überflüssigen Eingriffe werden nicht gemacht. Somit habe ich Geld gespart und die Leute werden älter. Okay. Und da muss ich ran.
Okay,
ich
kann also da lauert das Problem.
Und
lass uns
mal
zurück zur Pflege, weil das hat ja auch was mit Würde, ehrlich gesagt, zu tun. Ja. Also wenn du, ich habe vorhin zitiert, dieses Ehepaar, die haben zusammen vielleicht 3.000 Euro Rente. Davon könnte man ja vielleicht klarkommen. Das wäre dann auch gar nicht so schlecht. Jetzt wird der eine pflegebedürftig. Dann stehst du plötzlich da mit einem Eigenanteil von deutlich über 3.000 Euro.
Ja, das ist tatsächlich schwierig.
So, was wird denn dann aus dem Zweiten, der zu Hause ist?
Genau, und die werden dann ihr Vermögen einsetzen müssen, wenn sie es haben, also ihr Haus oder ihre Betriebsrente. Und jetzt kann man sagen, oh Gott, das geht gar nicht. Und wir bauen die Pflegeversicherung, die gerade so eine Teilkaskoversicherung ist, aus zu einer Vollversicherung. Aber auch das ist quasi nicht zu bezahlen. Das ist nicht wirklich eine
Alternative. Aber das wäre die Konsequenz. Also du müsstest zur Finanzierung der Pflege deines Partners in letzter Konsequenz auch dein Häuschen verkaufen.
Es gibt da, das muss er nicht, das ist klar ausgenommen. Also die Kinder haben schon einen Betrag von 100.000 Euro, wo der Staat nicht dran geht. Und derjenige muss auch nicht aus dem Haus ausziehen. Das ist ausgenommen.
Aber an alles andere musst du ran.
Und anders wird es nicht gehen. Wir können es anders machen, nur dann liegt der Pflegesatz eben nicht bei den rund 4%, die wir gerade haben, sondern noch mal höher. Und dann streiben wir die Sozialabgabe.
So, wenn jetzt beide Eltern, was ja dann häufig passiert, beide Eltern pflegebedürftig sind, dann reden wir in NRW über fast 7.000 Euro.
Wenn beide pflegebedürftig, ja, unglaublich. Und das kann keiner zahlen und dann geht es auf die Kommune. Dann springt der Staat da entsprechend ein. Aber über die Pflegeversicherung. Aber
der Staat sind wir alle.
Ja.
Also.
Aber erstmal
überschuldet, unterkante Oberlippe.
Genau, die Alternative ist, wir belasten den Arbeitnehmer und Arbeitgeber entsprechend. Oder wir verhindern, dass die Leute ins Pflegeheim kommen, möglichst lange. Das ist der goldene Weg dahin.
Ich versuche eine Lösung vorzustellen.
Nur ganz kurz nochmal, kurz einmal Demografie. Da reden wir über wie viel? Eine Kohorte von 1,3 Millionen Menschen?
Jetzt. Und 7 in 3 Jahren.
Und denen stehen dann gegenüber irgendwann ungefähr 800.000 pro Jahr. Die jungen Leute. Können Sie mal erklären, wie das gehen soll?
Ja, das ist alles der Fluch der alternden Gesellschaft. Toll, dass die Leute länger leben, wirklich gut. Leider gibt es nicht genug
Oder ist das der Fluch der politischen Untätigkeit? Weil dieses Problem wurde doch schon Anfang der Nullerjahre beschrieben.
Ja, genau.
Das ist doch alt.
Ja. Aber wir können die Pflegeversicherung nicht zu einer, davor hat man auch damals schon gewarnt, zu einer Vollkaskoversicherung machen. Das ist nicht zu bezahlen. Und am Ende des Tages ist die Pflegekasse eben auch kein Erbenschutzprogramm. Also da, wo Geld da ist, wo Erbschaften da sind, muss man es einsetzen. Da ist leider Pflege das Lebensrisiko. Und da, wo es nicht geht, wo kein Geld da ist, da muss der Staat einspringen und tut er ja auch. Da hat es ja Gott sei Dank auch eine Reform gegeben, diese Befreiung zum Beispiel der Kinder, dass sie erst ab 100.000 Euro
ran
müssen.
Ne? Kommunen, die sind verschuldet wie noch nie in der bundesrepublikanischen Geschichte. Mir fehlt die Fantasie, wo die dann das Geld herhaben sollen.
Ja, aber es ist einfach, es ist der Fluch unserer Bevölkerungsentwicklung, alternden Gesellschaft und nicht früh genug die Weichen gestellt.
Und
wenn wir länger arbeiten, haben wir zum Beispiel insgesamt mehr Beitragseinnahmen, das dämpft dann die Belastung für den Einzelnen.
Also ich würde mal einen Vorschlag machen, wie man es machen könnte. Also es ist nicht zunächst einmal, also wenn man die Eigenbeteiligung deckeln würde auf 2.000 Euro, das ließe sich bezahlen, ohne dass der Beitragssatz steigen muss. Was man machen müsste, ist, wir haben derzeit eine Ungerechtigkeit im System, dass diejenigen, die privat pflegeversichert sind, die beteiligen sich nicht am Finanzausgleich der Pflegeversicherung. Das heißt, habe ich ein hohes Einkommen als Privatversicherte, zahle ich einen einkommensunabhängigen Beitrag, der ist niedriger, als wenn ich die gleiche Pflegeversicherung hätte und wäre gesetzlich versichert. Diese Ungerechtigkeit, dass das Solidarsystem, also der Finanzausgleich zwischen Arm und Reich, nur innerhalb der Gruppe der gesetzlich Versicherten läuft und die Privat Privatversicherten da nicht einbezogen sind, also nur bei diesem Finanzausgleich. Total ungerecht. Das könnte man machen, dann hätte man mehrere Milliarden pro Jahr zusätzlich und dann könnte ich den Eigenanteil dafür auf 2000 Euro nach oben deckeln. Das heißt, jeder zahlt maximal 2000 Euro selbst. Das Ehepaar von eben beschrieben, das wäre dann schon in einer etwas besseren Situation, weil dann eben nicht also plötzlich diese Summe aufgerufen wird von 3.500 Euro, sondern von 2.000 Euro.
Und Sie sagen, Lauterbach, Sie kennen Leute, die dann darüber nachdenken, sich zu trennen, sich offiziell scheiden zu lassen?
Es gibt diverse, ja, weil natürlich der geschiedene Partner für den also Ex-Partner nicht aufkommen muss, wenn die Scheidung lange genug zurückliegt und es wird nicht geheiratet. Es gab eine Reihe von Umgehungsmöglichkeiten.
Dann müssen es die Kinder machen dann, ne?
Ja, es gibt auch, also sagen wir mal, Tricksereien, dass also sehr früh das zu erwartende Erbe an die Kinder geschenkt wird. Und wenn die Schenkung eine gewisse Zeit zurückliegt, 10 Jahre, dann also haben wir den Erbenschutz, dann müssen die Kinder davon nicht bezahlen. Dann geht das an die Sozialhilfe weiter. Das heißt, dann fangen ältere Leute darüber an, nachzudenken, wann verschenke ich mein Vermögen, um also sozusagen also vor der Pflegeversicherung abzusichern. Und alles Mögliche gibt es. Also somit, das sind unwürdige Verhältnisse. Daher würde ich dringend herangehen, ich würde das, würde das decken. Das ist keine Vollkaskoversicherung. Die 2000 Euro wären dann immer noch notwendig. Und das Zweite, was ich machen würde, der wichtigste Grund, weshalb wir jetzt so eine Zunahme haben bei den Stationärpflegebedürftigen. 85% der Stationärpflegebedürftigen haben eine Demenz oder eine starke Vorstufe der Demenz. Und die kann ich de facto in der Regel nicht mehr zu Hause pflegen. Also Demenzkranke zu Hause zu pflegen ist schwierig.
Ist eine Herausforderung, ja.
Eine riesige Herausforderung, das können viele nicht leisten. Das muss man ehrlich sein. Und was ich anfassen würde, ich würde tatsächlich versuchen, die Demenzerkrankungen, die wir gut verhindern könnten für einen großen Teil dieser Menschen, das würde ich angehen in der Altersgruppe der 50 bis 70-Jährigen. Wenn Sie in dieser Altersgruppe Dinge machen, die die Demenz vermeiden können. Wir wissen genau, wie das geht, medizinisch gesprochen. Zum Beispiel, der Blutdruck muss genau eingestellt sein. Fettstoffwechselstörungen müssen gut behandelt sein. Wir müssen jede Depression, die kommt, behandeln. Leute, die hören, die schlecht hören, brauchen Hörgeräte. Wenn sie schlecht hören, haben kein Hörgerät oder das Hörgerät ist schwach, funktioniert nicht richtig, ist das Demenzrisiko erhöht. Wir haben Risikofaktoren, die wir kennen. Und wenn wir in dieser Altersgruppe tatsächlich also die Risikofaktoren behandeln würden, wo Deutschland das schlechteste Land in Europa ist, darum haben wir die hohen Demenzfälle, dann kriegen sie einen großen Teil dieser Menschen später in ein hohes Alter, ohne dass die Demenz kommt, dann können die zu Hause gepflegt werden.
Und da also wie viele der Demenzfälle wären vermeidbar, wenn man das so machen würde?
Ich will nicht übertreiben, aber mindestens 30%. Mindestens 30%.
Das ist viel.
Das ist viel, dass wir hier herangehen.
Also trotzdem nochmal, damit ich es mal verstehe. Also da geht jetzt jemand in seine wohlverdiente Rente nach vielen Jahren Arbeit und hat dann vielleicht 2000 Euro Rente. Seine Mutter lebt im Pflegeheim. Das kostet, wie wir wissen, bei Ihnen in NRW fast 3500 Euro. Dann zahlt er dafür. Der endet sozusagen in der Grundsicherung.
Es gibt Selbstbehalte, genau. Aber das ist dramatisch, in der Tat. Und das,
aber das ist doch das... Das kann sich ja keiner leisten.
Nein.
Auch die 2000 Euro kann sich keiner leisten auf Dauer.
Es gibt viele Zahlen auch. Wer nur die Rente hat, kann es sich überhaupt nicht leisten. Der hat 1500 Euro. Gerade Chemie, Metall und so, die haben ja auch viele Betriebsrenten noch dazu, Mieteinnahmen. Aber trotzdem, das ist für die alten Menschen eine große Sorge. Kann ich mir die Pflege leisten? Und darum ist es ja so wichtig, dass jetzt eine gute Pflegereform kommt, die da versucht, die häusliche Pflege zu stärken. Wenn es gelingt, Pflegefälle zu verhindern, super. Genau das muss gehen. Aber die Mathematik lässt sich da leider nicht betrügen. Also
Wie groß ist Ihre Zuversicht, dass diese aktuelle Bundesregierung, die muss es ja machen, dass die das jetzt wirklich hinkriegen? Einmal der große Wurf.
Ja, leider gar nicht. Zum Thema Rente haben Sie sich schon nicht getraut, in den Koalitionsvertrag was Relevantes reinzuschreiben. Und beim Thema Pflege ist es auch sehr verkeilt. Und die Zeit drängt in mehrfacher Hinsicht, einmal mit Blick auf die nächste Bundestagswahl und mit Blick, je länger wir da warten, desto härter werden die Schnitte später werden.
Die Maßnahmen, die man irgendwann ergreifen muss.
Genau.
Und mit Blick auf anstehende Landtagswahlen in diesem Jahr?
zum Beispiel auch.
Erfordert es nochmal sehr viel mehr politischen Mut, das dann jetzt ausgerechnet in diesem Wahljahr dann so anzusagen?
Und ich oder die Ökonomen möchten ja keine brutalen Eigenbeiträge, sondern es ist leider die Mathematik. Ja.
Okay. Nathalie Amiri ist bei uns, die lange Zeit die einzige überhaupt weibliche Korrespondentin, glaube ich, war, ne, im Iran. Wir haben darüber schon häufiger gesprochen. Und ich habe ein bisschen quer gelesen in Büchern, die Sie veröffentlicht haben. Und es war sehr beeindruckend, nochmal nachzulesen, wie es Ihnen da so ging über all die Jahre, wie Sie das beschreiben, dieses Regime, das immer brutaler wird, wie Sie dann erst so im Nachhinein langsam kapieren, in welcher Gefahr Sie eigentlich auch selber schweben mit der Frage, bin ich irgendwann für die vielleicht eine Geisel, vielleicht halten Sie mich fest, vielleicht lassen Sie mich nicht mehr raus, vielleicht verschwinde ich einfach irgendwo in einem Folterkeller. Sagen aber auch, meine Geschichte ist das eine, aber die Geschichte der Menschen dort vor Ort ist was ganz anderes. Wir haben über die letzten Jahre immer wieder Proteste gesehen, wir haben uns auch häufiger hier gesehen zu dem Thema. Und es war schon immer klar, die gehen da mit unglaublicher Härte vor. Sie sagen, das, was da jetzt passiert ist, ist eine andere Dimension. Warum?
Ja, es ist sicher der Höhepunkt der jahrzehntelangen Repression dieses Regimes gegen die eigene Bevölkerung. Es ist der totale Krieg, der erklärt wurde gegen die Bevölkerung. Das, was auf den Straßen passiert ist am 8. und 9. Januar, ist ein Massaker. Menschenrechtsorganisationen sprechen von Tausenden von Toten. Sie haben es vorher erwähnt. Das Time Magazine spricht von 30.000 Toten.
In zwei Tagen.
Das ist eines der größten Massaker eines Staates an der eigenen Bevölkerung.
Wissen Sie, woran ich da denke? Babin Jar, daran denke ich.
Es ist,
wo die Nazis, also damals in Kiew, die jüdische Bevölkerung aus Kiew in zwei Tagen praktisch ausgelöscht haben.
Genau, das ist der einzige Vergleich in den letzten Jahrhunderten, den es gibt.
Ja.
Und die Menschen im Iran sind sehr, sehr viel gewohnt an Repressionen. Wir haben es auch 2022 gesehen, die Unterdrückung und Niederschlagung der Proteste, Frau leben Freiheit, Sansinnige, also die, wir haben es gesehen 2019, als der blutige November, als wir schon mal einen Internet-Blackout dort beobachten konnten von 5 Tagen. Dort wurden laut Reuters 1.500 Leute getötet. Aber das, was jetzt passierte, sind Tausende Tote, und jetzt ist das Time Magazine eben beruht sich auf zwei Quellen, aus ranghohe Quellen, aus dem Beamte aus dem iranischen Gesundheitsministerium, aber auch die Menschenrechtsorganisationen HRNA in Washington, sie korrigieren täglich die Zahlen nach oben.
Genau.
Also es gibt, diese Menschenrechtsorganisation spricht von mehr als 6.000 Fällen. Es sind 17.000 Fälle, die noch überprüft werden.
Genau.
Es sind mehr als 42.000 Menschen verhaftet worden. Es gibt mehr als 300.000 Verletzte.
42.000
Verhaftungen.
Das heißt, wo sind diese Leute jetzt?
In jeglichen Verließen der Revolutionsgarde, die hinzugezogen werden, weil die Gefängnisse voll sind. Die Kapazitäten, auch übrigens der Verletzten in den Krankenhäusern, haben komplett das... Also das Ausmaß war unerträglich. Ärzte haben berichtet davon, dass sie überhaupt die Verletzten nicht behandeln konnten, weil es einfach zu viele waren. Seit 2 bis 3 Tagen gibt es jetzt erneute Verhaftungswellen. Da werden Ärzte und Ärztinnen, Pflegerinnen und Krankenschwestern abgeholt von zu Hause, weil sie die Verletzten, die rein eingeliefert wurden, behandelt haben, weil sie versuchten, Identitäten und Daten nicht weiterzugeben an die Polizeibehörden, an die Beamten, an diese Schlägertrupps des Regimes. Ich habe mit einem Augenarzt aus München gesprochen, der direkte Kontakte nach Teheran und insgesamt in alle viele Krankenhäuser im Iran hat. Aber gerade dieses spezielle Krankenhaus in Teheran, nur eine Augenklinik, hat nur in einem Tag 6.000 Fälle eingeliefert bekommen, die Augenverletzungen hatten, also bis zur Erblindung, weil die Schergen des Regimes die Menschen einseitig in die Augen schießen mit Jagdmunition, mit Schrotkugeln, damit sie erblinden. Und also das Ausmaß an Brutalität, wie gesagt, ist so immens, dass die Menschen im Iran in einer Schockstarre sind. Sie können es gar nicht glauben.
Kleine Junge da. Ich meine, was passiert so einem kleinen Kind? Ich weiß nicht, ob Sie das Bild gerade sehen konnten.
Das ist auch das.
Er hier.
Genau, also das ist
ich meine, das ist ein kleiner Junge, der hat doch keinem was getan. Warum sieht der so aus?
Keiner dieser Menschen, die auf den Straßen waren, hat irgendjemandem was getan.
Ich weiß,
sie
aber
sind einfach nur auf die Straße gegangen.
Aus der Sicht des Regimes, genau, kann man
Freiheit
sagen.
Für Freiheit und gegen das Regime. Aber die Menschen hatten eben, und das sieht man, dass dieser kleine Junge und viele kleine Kinder, also die meisten Toten und Verletzten sind Kinder. Es sind Menschen unter 18. Man hat das unterschätzt, was das Regime fähig ist zu tun. Deswegen sind Menschen mit Kinderwägen und ihren kleinen Kindern auf die Straße gekommen, um zu protestieren. Und plötzlich wurde geschossen und ein Augenzeuge, der in Teheran dabei war, erzählte mir, die Menschen haben das überhaupt nicht verstanden, was da passierte. Mhm. Und plötzlich wurde mit Maschinengewehren von den Dächern und aus den Seitenstraßen auf die Menge geschossen und wie in einem Film die erste Reihe einfach niedergeknallt. Dann sagten die Sicherheitskräfte, was eigentlich ein falscher Begriff ist in diesem Zusammenhang, also ich nenne sie die Schlägertrupps oder die Mörder des Regimes, haben dann gesagt, ja, holt sie euch ab. Dann ist die nächste Reihe nach vorne gekommen, um die Toten und Verletzten zurückzuholen. Und sie wurden auch abgeknallt. Das heißt, da haben sich Szenen ergeben auf den Straßen, die wirklich zu blanken Entsetzen geführt haben. Und die Menschen ja jetzt also in diesem totalen Schock sind, aber auch in einer unglaublichen Angst, weil es wahnsinnig viel Sicherheits, der gesamte Sicherheitsapparat ist auf der Straße. Die Menschen sprechen kaum noch am Telefon wirklich darüber, was passierte, als wären sie eingeschüchtert worden. Sie können das überhaupt nicht verarbeiten. Und nach und nach, aufgrund dieser Internetsperre, die ja seit mehr als 20 Tagen schon andauert, ist natürlich sehr wenig Material rausgekommen und peu à peu. Und das ist nur ein Bruchteil dessen, was wir bis jetzt bekommen haben. Und das bekommen aber auch die Menschen im Iran mit, weil teilweise das Internet wieder in den letzten Tagen etwas hochgefahren wurde, besser gesagt, bestimmte Bereiche aufgemacht wurden.
Ich kann mich erinnern, Gespräche über Syrien, auch hier in der Sendung, in denen dann Expertinnen wie Sie erklärt haben, dass genau in dem Moment, als das Regime anfing, auf kleine Kinder loszugehen, da kippte das. Das war immer die rote Linie, die man nicht überschreitet. Also nach dem Motto, ihr könnt mit uns vieles machen, aber wenn ihr das macht, da fing man dann an, tote Kinder einfach vor die Türen ihrer Elternhäuser zu legen und so weiter, um demonstrativ zu zeigen, was ultimative Macht ist. Gehen Sie davon aus, dass das weitergeht? Ich meine, wenn man nicht davor zurückschreckt, einen kleinen Fünfjährigen oder Sechsjährigen so zu behandeln, wie das, was wir da gerade gesehen haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass Eltern sich dauerhaft so etwas gefallen lassen. Gehen Sie davon aus, dass das weitergeht in den nächsten 2-3 Wochen?
Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es in den nächsten 2-3 Wochen weitergeht, weil der Sicherheitsapparat massiv hochgefahren ist und auch, das heißt, Söldner aus von den arabischen umliegenden Ländern, die zur Achse des Widerstandes der Islamischen Republik gehören, also schiitische Kämpfer aus den umliegenden Ländern hinzugezogen worden, um die Menschen zu unterdrücken. Auch die, von denen sehr, sehr viele Augenzeugen haben davon gesprochen, dass Arabisch gesprochen wurde auf den Straßen und Arabisch, im Iran spricht man Farsi.
Genau.
Zumindest große Teile des Landes sprechen Farsi. Also das waren Milizen aus dem Ausland, die für die Niederschlagung auch mitgesorgt haben. Aber die Wut ist so unermesslich groß. Und die Wut war ja schon so groß, warum die Menschen auf die Straße gegangen sind. Man weiß ja, wenn man im Iran auf die Straße geht zu protestieren, kann man dafür mit seinem Leben
bezahlen. Und genau, das wissen die Leute.
Es steht ihnen so sehr das Wasser bis zum Hals. Sie können nicht mehr, sie haben keine Luft mehr zum Atmen, auch wirtschaftlich. Das war ja der Beginn der Proteste. Sie sind aufgrund der wirtschaftlichen, schwierigen, katastrophalen Lage auf die Straße gegangen. Mhm. Und zwar eigentlich das Klientel, ne, die Basaris, von
die
denen
Händler
das
im Basar,
Regime
ne?
dachte, die wären ihnen noch loyal eingestellt gegenüber. Und auch selbst die sind gekippt. Das heißt, ein großer, großer Teil, also ich würde sagen 80% mindestens, hat sich aufgestellt gegen das Regime. Und der Graben zwischen Regime und der Bevölkerung ist nicht mehr überbrückt. Also man findet, man wird keine Verbindung, keine Versöhnung und keinen Dialog auch mehr finden.
Um mal die Rachsucht dieser Leute mal klar zu machen, ist es zutreffend, dass die sogar in die Krankenhäuser rein sind, um Leute
zu erschießen?
Dort zu erschießen?
Ja.
Und Leute auch gezwungen hat zu sagen, pass auf, ihr wart Teil irgendeiner Miliz, weil
also das Regime,
wenn man dann sagen kann, wir haben auch Opfer?
Das Wording des Regimes lautet, das sind alles Terroristen, die auf den Straßen waren, die vom Ausland bezahlt sind, vor allen Dingen von den Amerikanern und Israel. Mhm. Jetzt ist es so, dass wenn du überhaupt die Leiche zurückbekommst, in einem Leichenhaus oder im Krankenhaus, dann musst du teilweise unterschreiben, dass der Todesgrund ein anderer war, nicht eine direkte Erschießung durch eine Kugel. Ich kenne einen, der mir ganz zu Beginn, ich glaube, es war der 9. Januar, gesagt hat, seine Tante ist erschossen worden durch einen direkten Kopfschuss. Sie mussten unterschreiben, der Grund für den Tod ist Herzinfarkt. Das Regime verlangt eine Kugel, einen Kugelpreis, einen Preis für die Kugel, die dein Kind erschossen hat, damit du die Leiche bekommst.
Die wollen die Kosten erstattet haben.
Die wollen die Kosten erstattet haben der Kugel. Und sie lassen auch Geständnisse unterschreiben, dass der Tote ein Basij-Miliz war, sodass, das sind die Schlägertrupps unter der Revolutionsgarde, dass die die Todes
damit die sagen können, wir hatten auch Opfer.
Der eigenen Leute nach oben steigt. Und all das sind Methoden, die Menschen gerade zu schierer Verzweiflung und in den Wahnsinn treiben. Also ein Mädchen schrieb mir, ich weiß gar nicht mehr, über was ich alles weinen soll. Ich kann gar nicht mehr. Ich habe gar keine Tränen mehr, weil ich so verzweifelt bin.
Wenn ich mir vorstelle, 30.000 Menschen, ist es zutreffend, dass Leichensäcke ausgingen, dass man nicht mehr die Möglichkeit hatte, die Leute abzutransportieren. So viele Krankenwagen hast du doch auch gar nicht.
Nein, die Leichen wurden in Gabelstapler, mit Gabelstaplern in Lastwagen gehoben und teilweise haben versucht, die Angehörigen die Leichen wieder aus dem Lastwagen zu ziehen, weil sie nicht wussten, wo diese Leichen hingebracht werden. In Kahrizak, der Gerichtsmedizin nahe bei Teheran, wurden die Bilder sind wirklich verstörend. Also nur junge Leute, ein Leichensack neben den anderen und trauernde Menschen, die nach ihren Angehörigen suchen. Und wenn sie dann gesehen haben und gesehen haben, wie sie auch massakriert wurden oder durch welche Verletzungen sie gestorben sind. Also sehr oft haben Ärztinnen und Ärzte gesagt, durch direkten Kopfschuss oder in die Brust oder in den Bauch. Das heißt, das Regime hat nicht Warnschüsse abgegeben. Sie haben sie hingerichtet.
Dieses System dahinter, vielleicht fangen wir einfach mal ganz oben an. Khamenei, wie lange ist der in Amt und Würden? Seit wie vielen Jahrzehnten mittlerweile?
Seit 4 Jahrzehnten, er ist 86 Jahre alt.
86 Jahre alt. Der kam ja nach diesem 12-Tage-Krieg, nennen wir es jetzt, aus dem Bunker raus.
Nach 36 Tagen.
Sehr blass.
Als gebrochener Mann, sehr, sehr blass. Ja. Mhm. Er wusste, er stand auf der Liste der Israelis und sie sagen, sie hätten ihn auch eliminieren können, wie 30 andere Köpfe des Systems aus dem Sicherheitsapparat und dem Militärapparat, was ihnen ja gelungen ist. Mhm. Aber Trump hätte dem Ganzen Einhalt geboten und hat gesagt, noch nicht.
Das heißt, wie wichtig ist dieser Mann noch? Ich meine, der hat doch seine Tage als jemand, der die Zügel in der Hand hält, definitiv hinter sich.
Nein, er hält schon noch die Zügel in der Hand. Er ist immer noch die Spitze des Systems. Er hat durch ein Ausbalancieren der verschiedenen Gruppierungen, die Islamische Republik, ja, ist an der Spitze, steht der Revolutionsführer, aber das islamische Regime spricht schon seit langem nicht mehr mit einer Stimme. Und es sind verschiedene Machtgruppen, die gerade auch in einen rivalisierenden Kampf gehen um die Nachfolge. Weil man weiß, er ist alt. Ja. Aber diese Symbolfigur für dieses verbrecherische Regime an der Spitze, wenn er jetzt durch vielleicht einen amerikanischen Angriff eliminiert werden sollte oder entführt werden sollte, was eine wahnsinnig komplizierte militärische Operation werden kann und wird. Und ich glaube nicht, dass es funktionieren wird oder man weiß ja nicht, was die Amerikaner vorhaben. Aber sollte er nicht mehr da sein, ist die Frage, in welche Richtung geht es? Also will man das System erhalten? Gibt es Nachfolger oder übernimmt die Revolutionsgarde das Parallelmilitär im Iran? Genau. Oder gibt es wirklich einen Regime-Change und das gesamte System wird eliminiert, was aber nicht durch ein wenige Präzisionsangriffe der Israelis oder Amerikaner funktionieren wird, weil dieses System nicht ein, wie zum Beispiel in Syrien, ein Assad ist, dessen Machtapparat nicht mehr bereit war, also sowohl der Regierungsapparat als auch das Militär nicht mehr bereit war, für ihn zu kämpfen. Oder auch bei Assad gab es eine Opposition, die bewaffnet war. Beides existiert im Iran so nicht. Das heißt, es wird nicht so leicht werden wie der Sturz von Assad. Das wird ein hochkompliziertes Unterfangen sein. Man muss die Revolutionsgarde treffen, das Raketenprogramm treffen, die Achse des Widerstandes in der Region treffen, diese ganzen schiitischen Milizen, die sie aufgebaut haben, und den Unterdrückungsapparat. Das heißt, es ist wie eine Riesenkrake, die sich über das Land und über die Region gelegt hat. Und das wird nicht leicht werden.
Noch ein Wort zu diesen Revolutionsgarden. Ich habe das erst allmählich begriffen in den letzten Wochen. Das ist ja wirklich ein Staat im Staat.
Ja.
Und zwar nicht nur auf militärische Art und Weise und als Teil des Unterdrückungsapparats, sondern auch als wirtschaftlicher Teil dieses Landes. Mir war zum Beispiel nicht klar, dass die selber für sich mittlerweile einen schwunghaften Handel mit Öl betreiben. Da gibt es exzellente Beziehungen auch nach Venezuela und so weiter. Die verkaufen auf eigene Rechnung mittlerweile mehr Öl als die anderen offiziellen Ölförderanlagen. Das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Über welche Summen reden wir da? Wie reich sind diese Menschen geworden, während der Rest des Landes völlig verarmt?
Sehr reich. Und es zirkulieren immer mehr Videos auf Social Media, auch von wütenden Iranern, die die Kinder und Enkelkinder der Revolutionsgardisten zeigen, wie sie mit sehr, sehr viel Geld ein sehr betuchtes Leben im Ausland in Freiheit führen, während die eigene Bevölkerung unterdrückt wird. Die Revolutionsgarde war 1979 ein Parallelmilitär, das gebildet wurde, auch weil man sich der alten Armee, die ja dem Schah gedient hat, nicht sicher war. Man wusste nicht, sind die Generäle diesem neuen System loyal eingestellt. Deswegen wurde die Revolutionsgarde aufgebaut, die mehr und mehr durch den Iran-Irak-Krieg, dem achtjährigen Krieg, an Macht gewann und dann wieder für den Wiederaufbau des Landes auch sorgte und dadurch immer mehr Lücken besetzte. Und ich habe mit einer der wenigen Whistleblower in den letzten 47 Jahren dieser Islamischen Republik gesprochen, Mohsen Sazgaro. Und er hat die Revolutionsgarde damals mit aufgebaut, 79. Und er hatte mir erzählt, dass diese Garde sich wie eine Krake immer mehr in alle Bereiche des Landes reingezeckt hat und jetzt im Grunde genommen, wie Sie zu Recht sagen, ein Staat im Staat ist, der
die kontrollieren Ölfirmen, kontrollieren, Baufirmen,
ja, die Baufirmen,
riesige Ländereien.
Sie kontrollieren alle. Die Grenzen, sie führen das Raketenprogramm, die Rutz-Brigade, Wahnsinn. Diese Eliteeinheit für das Ausland. Qasem Soleimani, der ehemalige General, wurde ja von den Amerikanern in Bagdad durch eine Drohne getötet. Diese Quds-Brigade hat diese gesamte Achse des Widerstandes, die sich wie eine Schlinge um Israel gelegt hat, aufgebaut mit Milliarden. Milliarden haben sie in diese schiitischen Milizen in der Region gepumpt. Milliarden haben sie in das Regime Assad gepumpt. Milliarden haben sie auch in ihr Atomprogramm gepumpt. Und übrigens für eine Energieerzeugung von 1%. Das heißt, es wurde ein eigentlich reiches Land durch falsche Investitionen oder Investitionen im Sinne des Erhalts der Islamischen Republik in eine totale Armut gestoßen. Und wenn man sich den Währungsverfall zu 79 anschaut, sind das 99%.
Der Rial.
Also inzwischen Toman, weil Rial, die Nullen wurden gestrichen. Und wenn man sich ansieht, was vor dieser Islamischen Republik Iranerinnen und Iraner für ein Ansehen hatten in der Welt, dass der Pass einer der teuersten Pässe war. Also sie brauchten für nirgendwo ein Visum, fast nirgends an keinem Land der Welt ein Visum. Und sich das anschaut, wo dieses Land jetzt ist, runtergewirtschaftet, ein korruptes, mafiöses System. Sie haben ein massives Wasserproblem. Sie haben eine Stromkapazitätsprobleme. Sie haben die mit schlechteste Luft der Welt weltweit. Es gibt so viele Krebspatienten aufgrund der hohen Luftverschmutzung. Sie haben ein Dürreproblem. So, ja. Sie haben, sind also das mit am nach Russland meisten sanktionierteste Land der Welt. Und das ein Land aufgrund der Rohstoffe, das eigentlich Teil der G20 sein müsste. Und das ist das, was die Menschen diesem Regime auch vorwerfen. Sie haben schon 2009, da war ich auch noch als Berichterstatterin auf den Straßen und habe es gehört, die Parolen. Sie haben gerufen, was bedeutet nicht Gaza, und damit meinten sie die Hamas, nicht den Libanon, damit meinten sie die Hisbollah, sondern mein Leben gehört dem Iran. Und ich habe das schon oft gesagt, aber das muss man sich immer wieder, glaube ich, auch noch mal hervorholen, dass die Bevölkerung im Iran schon seit langem sich verabschiedet hat von diesem Regime, dass sie sich schon lange von der Ideologie und auch von dem Islamismus verabschiedet haben, dass sie die Revolution bereuen, dass sie sich entschuldigen bei ihren Kindern und Enkelkindern für das Erbe, das sie ihnen hinterlassen haben, und dass sie aufgrund dieser Slogans Tod Israel, Tod Amerika unglaublich viel einstecken müssen und heute da sind, wo sie sind. Und da möchten sie nicht mehr sein. Und deswegen sagen sie heute, hoffentlich ist es das alles wert gewesen und gibt es einen Ausblick in eine bessere Zukunft. Und mein Gott, dann sollen die Amerikaner kommen und irgendwas daraus tun, weil wir können nicht mehr.
Ja, das ist die ironische Pointe. Ja. Das ausgerechnet die, die du ständig zum Satan erklärst, über Jahrzehnte hinweg, die sind jetzt deine letzte
Hoffnung. Nicht die Bevölkerung, sondern das Regime, ja.
Genau. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Hoffe, wir sehen uns bald wieder zu dem Komplex. Danke ganz herzlich. Viel gelernt heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.